Ladies and Gentlemen. Ach du,
fang
du
an.
Willst du es machen?
Nee, alles gut. Same procedure as every year.
Ja.
Ficker.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ladies and Gentlemen, surprise, surprise von euren kleinen Polenböllern. Ja, ihr habt damit gerechnet, diese Woche keine Alliteration am Arsch im Öhrchen zu haben, aber wir haben gesagt, doch, es geht nicht anders. Also wir müssen euch die Lunte ganz tief in den Gehörgang schieben. Und deswegen sind wir wieder hier. Reini Bär, der Mann mit der Knallfrosch hier unten rum.
Der Knallfrosch, ja, das ist, ja, im Gegensatz zu dir kann er häufiger und unerwartet, das, ne?
Ja, und Basti Bär, die Knallerbse für Minderjährige, nee, warte, ist ja. Das ist nicht gut, die Knallerbse,
nein, die, oh, Moment, oh.
Nein,
ja, ah, ja, das ist besser nicht. Heikles Thema, gerade heute.
Warum, weil der Papst gestorben ist, oder
ja,
was?
Ja, natürlich, hallo?
Ja. Ernsthaft, Reini?
Ja, der gute Herr Ratzinger ist aus der Kirche ausgetreten, rechtzeitig zum Jahresende. Das,
boah, Reini, so ein Ding kann man doch nicht machen. Benedetto, der große Deutsche, wir sind Papst, Reini.
Ja,
oder wir waren Papst.
Das war ja damals die Bild-Zeitung, ne, mit Wir sind Papst. Weißt du, was die Sun für eine Schlagzeile hatte?
Heil dem Papst oder nee, so, keine Ahnung.
Nee, in der Sun, also quasi das britische Pendant zur Bild-Zeitung, stand From Hitler Youth to Paparazzi.
Ernsthaft?
Ja.
Sehr
schön, oder?
Also ist
Paparazzi,
ja,
finde ich schon sehr schön. Das ist so wie damals Stefan Raab mit dem Ratzefummel. Der hat ja T-Shirts rausgebracht. Ne? Erinnerst du dich noch?
Das kenne ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich kriege nicht mal mehr zusammen, wann Ratzinger Papst war. So ungefähr vor 7, 8 Jahren hat er abgedankt, oder?
Warte mal kurz.
War doch
Papst.
Der jetzt, also der, das ist doch noch nichts.
Benedikt.
Oder?
Oder wann war das?
Also ich sag mal, der hat vor 7, 8 Jahren abgedankt, oder?
Ach so, ja, warte mal. 2005 ist er Papst geworden, 2013 abgedankt.
Echt? Haben wir jetzt schon 9 Jahre den anderen Papst?
Jupp.
Meine Güte, das ist ja Wahnsinn,
ne?
wie wenig ich über sowas weiß, muss ich sagen.
Ja,
ich habe
der
ja
Imperator
gar keine
ist
Ahnung.
Zurückgetreten. Ich fand die Ähnlichkeit zum Imperator echt erstaunlich. Das
Reini.
Was denn, mein
ja,
Gott?
Ich,
Ratzinger, also ne, ja, über Tote nur Gutes, bla bla bla, aber war ganz ehrlich, Ratzinger war jetzt kein besonders toller, also ich würde sagen, keine Galionsfigur der katholischen Kirche, auf die man stolz sein könnte. Mag vielleicht ein toller Theologe oder so gewesen sein.
Ein
ne?
toller Theologe,
ja.
Der hat wirklich viel geforscht über Herrn Jesu. Ich muss sagen, ich weiß nicht viel, ich weiß nur, dass er in relativ viel, dass vermutet wird, dass er in seiner Karriere doch so manches mal weggeschaut hat bei den sexuellen Skandalen, die in der katholischen Kirche stattgefunden haben.
Nicht nur
haben.
Vermutet, man weiß das. Das ist dokumentiert,
ja,
dass
er
mehr als einmal weggeguckt hat.
Er ist zufällig rausgegangen, er musste eine rauchen,
ja.
Keine Ahnung, er hat eine Mail bekommen oder einen Fax oder so und dann gehst du halt einfach mal raus, während die Sitzung darüber ist, dass da Hunderttausende sexuell missbraucht worden sind. Das kann ja auch mal.
Ja, und das,
da
und
geht,
das
manchmal
und das,
gehen solche Sachen ja auch unter.
Und das mit der Ehe für alle war auch so ein Missverständnis. Ne? Also der meinte eigentlich eher, also die Ehe für alle fand er, glaube ich, nicht so toll, weil der nicht verstanden hat, dass mit Ehe heiraten gemeint war. Ich glaub, da hatte er ein grobes Missverständnis. Eigentlich war er ein ganz guter. Nee, also ja,
eigentlich.
Kann man traurig drüber sein.
Du
aber,
bist kein Fan, ich höre es auch.
Mein Gott, der Typ war 95. Ne? Also, so.
Pff. Ja, ein langes Leben
ist
ging
die Queen
zu Ende,
der katholischen
sagt, ja.
Kirche sozusagen. Aber
ja, Wahnsinn, ne? Wer dieses Jahr alles ausgecheckt hat, das ist ja irre. Ja. Also die Queen, Ratzefummel, alle sind weg. So, Pelé ist gegangen.
Das
da alles
Pelé.
Leute, die für mich gar keine Relevanz hatten. Also,
ja,
ich weiß, dass viele sich jetzt, nein, nichts gegen Pelé. Alle sagen mir, der Größte, der Allergrößte, noch größer. Er hat selber mal den schönen Satz gesagt. Wie war das nochmal? Michelangelo wurde zum Malen geboren, Beethoven zum Komponieren und ich zum Fußballspielen. Es gibt keinen besseren. Über sich selbst. Das finde ich schon auf jeden Fall ein bodenständiger.
Sehr bescheiden.
Ein bescheidener Boden. Auf der anderen Seite, Muhammad Ali war ja auch so und auch bei dem haben alle genickt und haben gesagt, ja, hat halt recht. Aber ich meine, wir sind auch die beiden besten Podcaster in Deutschland und haben das trotzdem nie raushängen lassen, weil wir bodenständige Burschen sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, also ich muss ja sagen, ne, hier bei Ratzinger, eins muss man ja sagen, ne, der hat den Move gebracht, den kaum jemand sonst gebracht hat, ne? Der hatte den Titel emeritierter Papst. Der war mal Papst.
Er hat abgedankt. Ja, das ist passiert. Normalerweise wird mit Arsch zusammenkneifen abgedankt. Aber ich glaube, er hat, weiß ich meine, es gibt ja noch die Bilder von Johannes Paul. Das war der Papst meiner Kindheit. Verstehst du?
Ja, meine
und deiner
das war,
auch.
Das war
der Papst, der war gesetzt wie die Queen eigentlich. Ja,
das
man
war so ein geflügeltes Wort. Ne? Papst Johannes Paul II. Das ist also, dieses Johannes Paul II. gehörte zu dem Titel Papst mit dazu. Man hat sich eigentlich gefragt, wer wird der nächste Johannes Paul II?
Der war wirklich lange am Ruder. Und ganz am Ende, da war er auch nicht mehr so, sagen wir mal, ganz flott auf den Tapsern. Und da gibt es ja so Bilder, wie er da irgendwie bei der Messe steht, sich an diesem Stäbchen festhält und, sagen wir mal, kurz davor ist, nach vorne überzufallen. Aber der hat das Ding halt durchgezogen. Das muss man ihm wiederum auch lassen. Ne? Also ja. Der hat gesagt, hier, da wird nicht gezögert, hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Und Ratzinger hat dann irgendwann die Entscheidung gefällt, ich möchte gerne mit Georg Gens mal ein bisschen spazieren gehen, mit seinem persönlichen Adjutanten. Ich glaube, Micky Beisenherz hat heute getweetet, wird Georg Genswein jetzt eine neue Partnerin finden? Oder so, ich weiß nicht genau. War ein bisschen düster, aber ja, gut. Ich meine, gut. Ich kann ja mit all dem Scheiß nichts anfangen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da raus.
Ein bisschen Geschichtsunterricht. Der zweite Papst in der Geschichte überhaupt, der freiwillig zurückgetreten ist.
Ernsthaft?
Ja, der zweite. Der erste war Celestin der Fünfte, 1294.
Seit 1294 ist kein Papst mehr zurückgetreten.
Ja.
Ey, Ratze, was ist los bei dir? Das ist aber ein Move, den macht man nicht.
Ja, das.
Dann for life, ey, OG for life. Aber gut, wir sind da raus, Reini. Wir sind halt auch keine wirklichen.
Nein.
Du bist ja zumindest Katholik. Du bist noch Katholik, ne? Du
was?
Hast es nicht.
Bist du bescheuert?
Nicht? Was?
Ey, ich bin aus der Kirche ausgetreten, da lebte meine Mutter noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kannst du der Frau nicht antun, Rainer.
Ja, doch. Da habe ich, meine Mutti auch gesagt, so, du Mutti.
Ernsthaft?
Ja, sicher. Hallo?
Hättest du da nicht ein bisschen warten können, mit dem Schritt?
Bist du Kirchenmitglied? Nein, oder?
Natürlich nicht.
Ja, richtig.
Aber ich bin auch nie getauft worden. Ich musste nirgendwo aussteigen. Ich war in dem Verein nie drin, Reini.
Das ist ja so ein Ding, ne? Du bist in dem, du kannst in diesem Verein rechtsgültig Mitglied werden, ohne überhaupt geschäftsfähig zu sein. Das ist geil, oder? Ich frage mich.
Es entscheiden andere für dich, die Vereinsmitgliedschaft. Das ist so wie Bayern-Fan geworden.
Gibt's einen anderen Verein in Deutschland, in dem das möglich ist, wo du Mitgliedsbeitrag zahlst, ohne dich je aktiv dafür eingeschrieben zu haben irgendwo?
Das ist eine berechtigte Frage.
Nein, oder?
Ich vermute nicht. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht.
Und ist ja viel, ne? Also, und ihr Lieben alle, ne, die ihr das gerade hört, guckt mal auf eure Lohnabrechnung, wenn da sowas steht wie Kirchensteuer, römisch-katholisch. Dieses Geld könnt ihr sparen und für sinnvollere Sachen ausgeben, wie zum Beispiel Alkohol oder andere Drogen, die Spaß machen. Oder,
Reini,
oder was auch
Reini hetzt wieder, oder, Mama, oder Reini was, hetzt wieder.
Was auch sinnvoll wäre, ist, nehmt dieses Geld und gebt es armen Leuten. Dort ist es besser aufgehoben als bei der scheiß fucking Kirche.
Reini.
Nein, das
aber
tut die Kirche macht nicht.
Ja. 0,3%.
Nein, Hallo. Also mal ganz verfahren gesehen. Ja, es gibt viele Sachen, die Kirche, also die auch die Institution Kirche macht, gerade auch für Obdachlose und ähnliches und so weiter und so weiter. Dafür braucht die fucking Kirche aber nicht euer Geld. Die Kirche hat mehr Geld als genug. Die kann das auch so machen, wenn sie barmherzig wäre. Dafür braucht sie nicht euer Geld. Nehmt euer Geld lieber und tragt es zu einer wohltätigen Organisation, die nicht die Kirche ist. Da sind besser aufgehoben. Und das ist relativ viel Geld. Und diese ganze Trägerschaft-Scheiße, dass die wirklich nur einen Bruchteil an Prozent bezahlen und so und trotzdem.
Man
Leute
weiß auch gar nicht, wie viel sie haben. Oder gibt es sowas wie einen Kassensturz bei der Kirche?
Nee, gibt es nicht. Das? Gibt nur Vermutungen und so. Aber die Kirche dürfte sehr viel reich sein. Haha. sehr viel Geld haben. Aber über die Kirche haben wir schon oft gemeckert. Das gibt wieder böse Mails und so.
viele, die unzufrieden sind über die bösen Dinge, die du über unsere schöne Kirche sagst. Ja. Ich bin da ja, also ich bin Fan, ich find's toll. Danke, liebe Kirche.
Die römisch-katholische Kirche ist mit ungefähr 8.250 Quadratkilometern Grundeigentum größter privater Grundbesitzer in Deutschland. 8.250 Quadratkilometer.
Ich wollte gerade sagen, Quadratmeter ist gar nicht so viel, aber naja, Quadratkilometer?
Ja, richtig. Ja. Und in etwa ein Vermögen von 2013 und 200 Milliarden Euro. Also ja, die Kirche, die Kirche braucht das. Ist egal, lass uns nicht weiter über die Kirche reden. Ich habe.
Lass uns über meinen Golfschein reden, Reini. Ich bin jetzt Golfer. Kennst du den alten Satz? Golf, fickst du noch oder golfst du schon?
Ich golfe mittlerweile.
Ich bin ja im Moment nicht in Deutschland und hier wurde ein Golfkurs angeboten. Und da habe ich gesagt, ja komm, Arsch geleckt, alles im Leben mal erlebt haben. Da habe ich 6 Stunden Golfkurs gemacht. Ich darf jetzt überall auf der Welt Golf spielen. Was aber rein dazu diente, dass ich mich auf so eine Driving Range stellen darf, was für ein bescheuerter Begriff. Es gibt ja diese ganzen. Und dann habe ich mich da hingestellt mit einem Motorhead-T-Shirt und einer kurzen Hose in Flipflops und habe einfach 3 Stunden AC/DC gehört. Um mich herum nur so Julians mit so Golfköfferchen und so einer Scheiße. Und habe wie ein geisteskranker Bälle einfach in die Botanik geschlagen. Das war ganz wunderschön. Ja, dafür lohnt sich das. Wirklich top.
Und hast auch ein bisschen.
Sonst ist Quatsch.
Hast ein bisschen Golfsprech gelernt? So Hole in One
ja,
und so?
Ja, Caddy. Der süß fand ich, dass der argentinische Golflehrer zu dem Fahrding, mit dem wir durch die Gegend fahren, dem Buggy immer Boogie gesagt hat. Der Boogie. Und ich habe nicht verstanden, was er meint. Ich habe mir gefragt, go to the Boogie. Und ich denke so, wo ist der Boogie-Man denn? Ich habe wirklich nicht verstanden, was er wollte.
Was ist denn ein Boogie beim Golf?
Ein Buggy.
Ja, ein Buggy, aber es gibt auch einen Boogie.
Bogey heißt Bogey. Das, glaube ich. Ich habe keine. Bogey. Das ist übrigens, das wird dir nichts von beigebracht. Gar nichts. Also ich wundere mich auch. Nein, es gibt keine Theorie. Also zumindest hier nicht. Vielleicht ist das hier auch so für Deppen oder so, aber es gibt keine Theorie, gar keine.
Kennst du das nicht aus Super Mario Golf? Eins der ikonischsten Golfspiele für den Game Boy? Habe ich als Kind gespielt bis zum Erbrechen. Mario Golf.
Muss ich zugeben, ich habe Mario Tennis gespielt, natürlich Mario Kart.
Oh, kennst Golf, du bei. Kennst du bei Mario Tennis noch den Cheat auf dem Gameboy, wie du jedes Spiel gewinnen kannst?
Ich weiß, dass es einen gab, ich weiß aber nicht mehr, was der Trick war.
Ja. Du musstest den Ball, also du musst ja zweimal drücken, Ball hochwerfen und dann nochmal drücken, um den Ball zu schlagen bei der Angabe. Und wenn du den Ball hochwirfst, unter dem Ball durchschlägst und ein Stückchen zur Seite gehst, so ein Pixel, so ganz kurz gedrückt, dass dir der Ball auf den Kopf fällt, dann kriegst du einen Punkt dafür.
Ernsthaft? So konnte man alles gewinnen?
Ja, so konntest du alles gewinnen auf dem Gameboy.
Das ist natürlich das Problem, dass man Sachen auch früher, das ist ja heute völlig anders geworden, früher konnte man nichts patchen. Wenn so Scheiße in dem Spiel drin war, war die halt in dem Spiel drin und dann war es das auch.
Ja. Heute wird es direkt weggepatcht, das gute Zeug.
Heute wird es gut weggepatcht.
Damit du nicht dumm stirbst, ein Boogie ist übrigens ein Schlag über Paar.
Ein Boogie ist ein Schlag über Paar.
Jetzt frag mich nicht, was ein Schlag über Paar bedeutet.
Ich weiß, Paar ist das, was so der also nicht der Durchschnitt, sondern das ist das Ziel oder das ist so, wird, keine Ahnung, wird gerechnet werden. Dieser Kurs hat ein Paar von 5, also braucht man 5 Schläge. Ja. Und wenn man einen drüber ist, dann macht man einen Boogie. Genau. Ist mir auch kackegal, Reini. Ich wollte einfach nur als Anarcho da in kurzer Hose stehen und denen den Mittelfinger zeigen, den Kackern. Und das hat auch gewirkt. Also die haben mich, es hat super funktioniert. Die fanden mich alle total scheiße, wie ich da stand. Allein Flipflops zu tragen dabei, weißt du, so eine kurze Buchse und ein Motorrad-T-Shirt auf so einem Golfkurs um mich herum, nur so Typen mit so Handschuhen und teuren Sonnenbrillen und so. Fick die. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. So, ich wollte einfach nur zeigen, man kann auch schlecht Golf spielen ohne euren komisches Geeier hier.
Aber trotzdem
aber
Spaß gemacht.
Erstaunlich und es ist unterhaltsam. Ja, es macht Spaß. Ehrlich gesagt macht das auf der Driving Range mir fast mehr Spaß als auf dem Grün, weil da schlägst du, rennst hinterher.
Also hast du denn auch eine richtige Partie gespielt? Also so auf dem richtigen Golfplatz dann? Oder hast du nur auf der Driving
Range
rumgeballert?
Wir haben jeden Tag haben wir einen ganzen Kurs gemacht. Doch, aber natürlich sehr, also muss man jetzt nicht so tun, als wenn das grandios gewesen wäre.
Da ist man aber schon länger dabei, ne? Bei so,
Stunden.
Ich hab mir
aber wenn man sich, in Anführungszeichen, wenn man Bock hat, dafür das Geld auszugeben und so, dass man ausprobieren kann, das ist nicht so elitär scheiße, dass man das jetzt nicht machen kann. Also es hat schon ein bisschen Freude gemacht und war nett.
Also ist jetzt nicht Yachtclub oder so, ne? Also befreundeter Podcaster, den ich schnell was lenken kann, der war auch früher mal Golf spielen und der meint auch, dass, also wenn man einmal die Ausrüstung zusammen hat, das geht. Schwierig ist dann eher irgendwie einen Club zu finden, wo man dann auch spielen kann und darf und so. Und so ein bisschen elitär ist es trotzdem noch, aber nicht mehr so, wie es uns in den Filmen der 80er vermittelt wurde.
Nein, nein, es ist ja mittlerweile ein Massenphänomen. Es gibt ganz viele in meiner Branche, die golfen. Ob ich das jetzt sympathisch finde oder nicht, sei immer dahingestellt. Aber ich bin ehrlich gesagt aber auch so jemand, der bei allen Sachen sagt, lass mal ausprobieren. Egal, was es ist. Also außer jetzt so Basejumpen oder so, wofür ich einfach Angst habe. Aber ich war auch Jetski fahren, Parasailen, was weiß ich, alle möglichen Arten von Sport mal einmal ausprobieren zumindest, um zu gucken, ob es geil ist oder ob es einfach nicht zu einem passt.
Ja, ich glaube, es gibt auch eine Menge Sportarten, die einfach beim ersten Mal ausprobieren scheiße sind. Also die erst mit der Zeit geil werden, weil, weiß ich nicht, wenn du sowas wie, mal angenommen Skateboard fahren, ne? Der erste Tag irgendwie in einem Skatepark oder so ist halt kacke, weil du nur auf die Fresse fliegst. Das wird mit der Zeit erst besser.
Skateboard fahren und so ist natürlich ein extremes Beispiel.
Ja.
Weil die Skateboardfahren halt ja ewig dauert, bis da irgendein Trainingseffekt eintritt. Zum Beispiel hier Kitesurfen wollte ich ja mal machen.
Ja,
und,
ja.
Und?
Wie war's?
Kitesurfen?
Ja.
Ja, total scheiße. Also nicht Kitesurfen war scheiße, aber nee, aber die, wie heißt es hier? Der Kurs, also allein, ich glaube, wir haben 4 Stunden Theorie sollten wir erst haben. Da habe ich irgendwann gesagt, naja, also ich, so viel Zeit habe ich ja gar nicht, also da muss doch nicht sein. Oder 4 Stunden Theorie in Gottes Namen. So, ja. Und da hatte ich dann nicht so richtig Bock drauf.
Kann ich verstehen. Ich überlege gerade, was ich mal ausprobiert habe. Ich habe mal...
Du nix.
Hallo, ich habe Windsurfen habe ich mal ausprobiert. Also so ein so Surfbrett,
wo
so ein
großes... Du warst Windsurfen?
Ja, war ich.
Der Wurst.
Ja, der Wurstbär war Windsurfen. War aber nicht so geil. Also erstmal finde ich es nicht so geil, dass du dich in diesen Neoprenanzug, also in diese Wurstpelle quetschen musst. Finde ich eher unangenehm.
Ja, natürlich.
Vor allem, wenn du das irgendwie mehrere Tage nacheinander machst und der am zweiten Tag noch nicht wieder so richtig trocken ist. Das so, das ist richtig schön. Richtig schön. Kennst du das, wenn man duschen war, sich irgendwie nicht, also duschen im Sommer, es ist super warm, man hat sich nur so halb abgetrocknet und zieht dann ein T-Shirt an, das so am Rücken kleben bleibt und man quetscht sich so da rein und verrenkt sich den Rücken. Das ist nassen Neoprenanzug anziehen. Und zwar
ja, ein nasser Neoprenanzug macht wenig Freude, das
ja,
ist richtig.
Fand ich nicht so gut.
Fand ich beim Tauchen jetzt auch immer eine der Sachen, wo ich, sagen wir mal, mit dem Neoprenanzug gehörte auch beim Tauchen immer zu den Sachen, die ich ätzend fand. Aber ich finde, diese Welt ist so voller, ich weiß, ich klinge jetzt hier gerade wie der letzte Öko, aber diese Welt ist so voller Erlebnisse, die wir haben können, so vieler schöner Dinge, die man mal erlebt haben sollte oder probiert haben sollte. Ich finde immer doof, wenn Leute sagen, mache ich nicht. Ich war auch letztens im Phantasialand. Ich weiß ganz genau, dass ich eigentlich das schrecklich finde. Also sowas wie die Taron-Achterbahn, die schnellste Achterbahn Europas oder so. Aber ich sag dann halt trotzdem, ja, geschissen drauf, komm, ich setz mich da jetzt drauf. Ich habe zwar die komplette Zeit die Augen zugedrückt, ich habe nichts gesehen von der Achterbahn, gar nichts, wirklich. Und du fährst, also du wirst da so festgeschnallt, du hast zumindest noch was an den Füßen und dann ballert die los und die fährt schon 120 oder so. Und das ist wirklich deine Fresse wird auseinandergedrückt, deine Haut, das Gefühl, deine Lippen sind an deinen Ohren. Und dann kommt nach 30 Sekunden auf einmal so ein Geräusch und dann wird die doppelt so schnell.
Ja.
Und da war dann komplett vorbei. Also da war einfach nur so, okay, ich mache einfach die Augen zu und hoffentlich ist gleich vorbei. Aber trotzdem bin ich happy, dass ich da drauf gegangen bin, weil ich dann nachher sonst hätte sagen müssen, ja, ich habe es nicht mal probiert so.
Ja, wenn ich noch eins hätte, würde ich ja sagen, lass uns mal zusammen Motorrad fahren. Aber ich habe ja keins mehr und ich habe meiner Frau auch versprochen, ich fahre keins mehr. Ist auch vernünftiger. Aber so Sachen machen, von denen man erst Angst hat und sich dann überwinden und die doch zu machen, ist eine Sache, die man trainieren kann und auch tun sollte. Weil meistens, also in 80% der Fälle war es danach dann doch irgendwie gut. Oder?
Ja, doch. Also relativ selten. Also ich glaube zum Beispiel, das kriege ich ja nicht hin, dass auch Fallschirmspringen der Hammer ist. Aber ich kriege mich da nicht zu. Schon beim Gedanken dran kriege ich Magenkrämpfe und scheiß mir fast in die Hose. Ich mag einfach, allein das Flugzeug wäre ja schon das Problem, so, weißt du? Und dann noch rausspringen, oh.
Ja, ich habe auch, nee. Ich hab auch in Österreich mal Leute gesehen, die vom Berg runter so Paragliding gemacht haben. Da habe ich auch gedacht, so, boah, ist bestimmt ganz geil, so in der Luft da so zu schweben. Aber dann habe ich gesehen, wie hoch die steigen und dachte mir so, muss ich auch nicht haben. Das ist dann doch, weiß ich nicht, mit Höhe kann ich nicht so gut.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: AllNet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber, hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich finde ja krass, dass es Leute gibt. Ich habe dir ja einmal erzählt von diesem Dreh, wo wir mit diesen, waren das Paraglider? Also die sind halt mit dem Fallschirm abgesprungen, aber dann so oben gesegelt aus dem Flugzeug raus oder nach dem Flugzeug. Und ich fand das beachtlich, weil da hatten wir ja fast einen tödlichen Unfall. Klingt jetzt schlimm, aber der hatte sich halt komplett da drin verwickelt und fiel einfach 3000 Meter in den Boden.
Das hat's mal erzählt, genau. Ja. Das, und ja. Der dann irgendwie noch seinen Notschirm geöffnet hat und so, ne? Und danach meinte so, ja, es passiert halt mal, ne?
Ja.
Und denkst du so, okay.
Genau, und der Typ war völlig bei sich so, weißt du, also so völlig, ja, mein Gott, ne? Was soll's? Kann vorkommen. Und da habe ich gedacht, wie kaltblütig kann man sein? Krass, oder?
Ja, das hätte ich so auch nicht geschafft. Boah. Ich habe, um mal von diesem Adrenalin-Junkies wegzukommen, ich habe zwei Sachen in den letzten Tagen erlebt, von denen ich dir erzählen möchte. Nummer eins, ich habe eine Stadtführung gemacht in Wien. Und zwar eine sogenannte Shades-Tour. Kennst du die? Oder das Prinzip?
Shades bin ich mal gespannt. Was ist? Nee.
Shade Tours, ich weiß gar nicht, ob es da eine Gesamtwebsite für gibt oder ob man jeweils immer in der Stadt gucken muss. Doch, shade-tours.com. Das sind Stadtführungen, die von Obdachlosen gemacht werden. Das sind Obdachlose, die halt dafür quasi angestellt sind, also das als Nebenjob und so machen, und die eine Stadtführung in der Stadt, in der sie obdachlos waren oder in der Szene halt immer noch unterwegs sind, und dort eine Führung durch die Stadt machen, und zwar nicht zu Sehenswürdigkeiten und ähnlichem, und die irgendwie die 10. Stadtführung, die dir erzählt, warum der Prater heißt und wo er ist und sonst was, sondern du machst eine Walking-Tour, also du läufst halt durch eine Stadt, also ich habe es jetzt wie gesagt in Wien gemacht, und du hast einen Guide, der halt obdachlos war, in unserem Falle halb obdachlos, und dir was über das Leben auf der Straße erzählt. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass man irgendwie Obdachlosen-Sightseeing macht, weil darum geht's dabei nicht. Das ist ja, also ne, das wäre auch ein bisschen assi, ne?
Hier,
also ne,
hier da nehme ich immer Heroin.
Da sind die Penner, ne? Also nein, sowas halt nicht, sondern
da sind die Penner.
Ja, also sowas halt tatsächlich.
In Köln wäre das kein langer Gang. Yes. Nein, ich finde das toll, ist doch super, aber ist natürlich jetzt, also ich will das nicht idealisieren von Obdachlosigkeit nennen, aber es gibt ja auch viele Jungs und viele Mädels, die so eine Tour nicht anbieten können, oder? Also weil sie
entweder nee, aber genau darum geht's halt. Es geht auch nicht darum zu zeigen, wie toll oder sonst was Obdachlosigkeit ist halt schlimm und ist ein Problem, sondern der Guide, den wir hatten, der hat uns halt während der Tour auch seine Lebensgeschichte erzählt. Es geht halt darum, mit diesen Touren auf Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen, auf das Problem aufmerksam zu machen. Alleine, also darüber auch mal zu informieren, was, also wie sieht das Leben auf der Straße aus? Worum müssen sich die Leute kümmern? Welche Arten von Obdachlosigkeit gibt es? Wie passiert es, dass die Leute in die Obdachlosigkeit abrutschen? Ne? Weil es ist ja für viele Leute auch voll, also schwer vorstellbar. Wie kann es denn sein, dass man in einem Land wie Österreich oder Deutschland auf der Straße landet? Es gibt doch sowas wie Hartz IV oder eine Grundsicherung. Wie kann das denn passieren? Und da bekommst du das halt erklärt, wie das passieren kann und auch wirklich erzählt.
Hey,
und
ganz ehrlich, das ist eine der wichtigsten Botschaften, die man, glaube ich, über ein einziges elementares Lebensereignis bringt dich auf die Straße. Dein Kind stirbt an Krebs, du fängst an zu trinken, zack, ist alles vorbei.
Ja, das bei unserem
verunglückt oder was auch immer. Deine Firma geht bankrott, du hast Schulden. Ist also eine Sache und alles ist vorbei.
Also die Lebensgeschichte von unserem Guide war unglaublich tragisch, berührend und aber auch unglaublich spannend, was der für ein Leben mitgemacht hat. Also der war, ich muss kurz überlegen, von welchen Jahren er uns erzählt hat, der dürfte so Ende 60 gewesen sein, unser Guide. Und hat früher als Maschinist in der Druckerei gearbeitet, hat auch richtig viel Geld verdient für damalige Verhältnisse, war wirklich in der Mitte der Gesellschaft, sogar eher mit einem gehobeneren Gehalt und so weiter, war verheiratet und dann ist von einem auf den anderen Tag, als er irgendwie Anfang 30 war oder so, seine Frau gestorben. Und er hat angefangen zu trinken und ist dadurch halt dann später irgendwann auf der Straße gelandet. Hat eine Zeit lang in Wien auf der Straße gelebt, ist dann irgendwann mit Ende 30 wollte er sein Leben irgendwie doch nochmal versuchen zu ändern, also irgendwie vom Alkohol wegzukommen und ist dann
die Kurve zu kriegen.
Ja, wenn man das so nennen möchte und irgendwie was aus seinem Leben noch, also was Neues wieder raus zu machen und ist dann damals nach Hamburg gegangen, hatte da so eine Grundausbildung als Matrose gemacht und dann auf Schiffen angeheuert und
das wiederum in den Alkoholismus führte, ne?
Ja, also er meinte, es war auch eine interessante Zeit, der hat das dann irgendwie so 7, 8 Jahre gemacht und ist mit Schiffen tatsächlich irgendwie von Mexiko über, also die Küsten Afrikas lang und so, er meinte, es war eine harte Zeit, von den Orten hat er nicht viel gesehen, also er hat sehr viele Hafenmauern gesehen, sagte er, weil so romantisch, wie man sich vorstellt, ist das nicht, man kommt nicht vom Schiff runter, man hat nicht viel Zeit, er sagte irgendwie so, das Längste, was er am Stück auf dem Schiff war länger als ein halbes Jahr, wo er nicht vom Schiff quasi runtergekommen ist. Außer mal irgendwo in irgendeinem Hafen oder so, weil halt durchgehend gar keiner. Er meinte, im Sommer ist das ganz schön, aber im Winter, wenn man dann irgendwie auf dem Atlantik unterwegs ist und Eis vom Schiff runterkloppt im Schwärmwellengang, ist das mit der Romantik dann auch vorbei. Und dann meinte er, irgendwann fahr mal hatte.
Mit dem Tanker durch die Beringsee oder so.
Ja, das genau. Er meinte, irgendwann hatte er dann Heimweh, ist zurückgekommen nach Österreich, stand dann da wieder auf der Straße. Und hat dann halt erzählt, wie er halt dann wieder auf der Straße gelebt hat, wie verschiedene Angebote ihm geholfen haben. Und bei dieser Stadtführung wird man rumgeführt und bekommt Orte gezeigt. Also wie gesagt, kein Obdachlosen-Sightseeing, also das soll es nicht sein, das ist es auch nicht, sondern du bekommst Orte gezeigt und erklärt, warum diese Orte zum Beispiel für Obdachlose wichtig sind. Irgendwie, der hat uns einen Platz gezeigt, wo früher häufiger Obdachlose übernachtet haben, weil es ein hoher, geschützter Bereich ist. Weil es halt gefährlich ist, alleine auf der Straße zu schlafen draußen. Er hat uns erklärt, wo es was zu essen gibt, wo es Suppenküchen gibt, wer sich überhaupt kümmert, wer Anspruch hat auf überhaupt Hilfe vom Staat und so. Die Tour ging in Summe 2 Stunden. Es war super interessant und super nett gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, ist für die Leute, die diese Führung machen, auch sowas wie ein sicheres Einkommen, weil die halt ein festes Gehalt bekommen dazu. Und das für die eine Möglichkeit ist halt, ihr Leben zu teilen und auch darauf aufmerksam zu machen und so. Also so eine Shades-Tour, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das mal, finde ich sehr empfehlenswert. Also fand ich wirklich
Warum
sehr
heißt
gut.
Warum heißt es Shades? Warum heißt es so?
Also ist im Grunde so, weil es die, ja, die Schild, Schatten...
So wie Beschattung? Also,
ja, so. Genau, also so ein bisschen die Schattenseiten der Stadt, kann man sagen, ne? Also so die nicht so schönen Seiten. Also du bekommst halt nicht wie bei so einer Stadtführung sonst irgendwie, hier ist die Sehenswürdigkeit, da ist die Sehenswürdigkeit, sondern du bekommst die Stadt aus der Sicht eines Obdachlosen erklärt. Und da geht es auch nicht darum, irgendwie besondere Plätze zu sehen, sondern eigentlich, zumindest was bei unserer Tour so, und das fand ich auch sehr gut, geht es um die Person, also um den Guide, der dir von seinem Leben erzählt. Und erzählt, wie es halt ist, auf der Straße zu leben. Er sagt auch, wie man Obdachlosen helfen kann. Ne? Also was sinnvolle Hilfe ist und was keine sinnvolle Hilfe ist. Ne, zum Beispiel sowas wie, wenn man irgendwie im Winter irgendwo einen Obdachlosen auf einer Parkbank sieht oder so, sollte man auf keinen Fall hingehen und die Person wecken. Auf gar keinen Fall machen, weil häufig, wie schon gesagt, draußen schlafen ist gefährlich und je nachdem, wenn man Pech hat, ist die Person, die da im Schlafsack ist, halt mit einem Messer in der Hand, mit einer Flasche in der Hand oder sonst was und verteidigt sich in dem Moment, wo sie aufschreckt, weil halt die Erfahrung halt eher eine negative ist, wenn man geweckt wird. Und deshalb meinte er, wenn man sowas sieht im Winter, einen Obdachlosen, wo man nicht genau weiß, geht es ihm gut oder nicht, Kältebus anrufen, Bescheid sagen. Hört mal hier im Park so und so, da schläft jemand auf der Bank, es ist irgendwie 3 Grad draußen, schaut da mal vorbei. Und dann fahren die vorbei und da sind dann halt Streetworker dabei, die damit umgehen können, die wissen, wie sie die Leute ansprechen, die an solche Gefahren auch denken und so. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert und sehr gut. Und ich fand es also tatsächlich auch sehr berührend. Was mich, glaube ich, am meisten mitgenommen hat, kann ich sagen, bei der Tour war ganz am Ende, als der halt unser Guide, der selber keine eigene richtige Wohnung hat, sondern in einem Wohnheim einen einzelnen Raum bewohnt sozusagen, also betreutes Wohnen, weil er auch lernen muss, wieder nicht auf der Straße zu leben, ne? Also irgendwie in einem sozialen Gefüge. Als der uns sagte so, ja, wenn ich hier durch die Straßen gehe und so und da gibt es zum Beispiel hier diesen einen Bettler, der steht immer da und da, dem tue ich auch immer 1-2 Euro in seinen Hut, weil ich weiß, dem geht's schlechter als mir. Und da, also ja, dann so, wow, okay, dass so jemand,
wobei
der selber
schon
nichts
sagen
hat,
muss, dass,
ne? Ja?
Das muss man allerdings in Anführungszeichen auch sagen, dass diese, was jetzt Gemeinnützigkeit oder dieses Mitgefühl, das er hat, jetzt nicht überall ist. Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich Obdachlosen immer was gegeben habe, nachdem ich als Kellner gearbeitet habe, also auch immer Essen aus der Küche mitgebracht habe und so. Und einen habe ich dann auch angesprochen über seine Lebensgeschichte. Und es war eine ähnliche Story, dass die Tochter an Krebs gestorben war und Alkoholismus und so. Ne? Und dann habe ich ihn auch gefragt, warum pennst du nicht im Obdachlosenasyl? Und er sagte, ich penne doch nicht im Obdachlosenasyl. Wenn ich morgens aufwache, ist mein Handy weg, das bisschen Geld, das ich habe, meine Schuhe, die beklauen mich da. So. Ja, und da habe ich auch gesagt, krass, also ist wirklich das, so. Und dann
genau,
sagt er, ja, ist wirklich so.
Davon hat er auch erzählt, dass es halt, also welche, dass es verschiedenste Unterkünfte gibt und man dort dann halt auch seine Sachen wegschließt, ne, weil es halt geklaut wird. Und was für ein Aufwand das alleine ist, bis man dann mal wieder so weit ist, dass man Anspruch zum Beispiel auf so ein Zimmer hat, wie er das jetzt hat, wo er irgendwie seine 300 Euro Miete im Monat für bezahlt. Ne, wo dann, also die 300 oder 250 Euro oder so, das war aber okay, da ist halt, ne, das Zimmer, Betreuung, da ist alles mit drin, also von Strom, Wasser bis sonst was, aber bis man dafür überhaupt Anspruch hat, in so einem Heim einen Platz zu bekommen, was man vorher an Bedingungen erfüllt haben muss und so, das ist, also, auf der Straße leben ist nicht einfach und ist nicht schön,
Und die Gesellschaft wird ja immer kälter. Also wenn ich dann sehe, dass jetzt mittlerweile an Bushaltestellen und Parkbänken und so werden extra so Erhöhungen eingebaut, dass sich da keiner mehr drauflegen kann.
So,
dann
sowas,
auch so,
je nachdem,
mein
bei
Gott.
Was für Natur du bist, bekommst du das auch gezeigt, sowas. Also Sachen, die dir sonst vielleicht nicht auffallen. Das siehst du auch an vielen Bahnhöfen bei der Deutschen Bahn. Da hast du lange Bänke, wo dann Lehnen dazwischen gesetzt sind, extra damit da niemand mehr drauf schlafen kann und so. Ne? Eigentlich müsste man sich eine Flex nehmen und die Dinger wegflexen. Aber
das,
ja.
Das könnte ja unser Projekt 2023 sein. Deutsche Bahnhöfe zerflexen, Reini, du ja, und ich. Das, wahrscheinlich ramme ich mir direkt das Rotorenblatt in die Hand, aber ist egal. Für einen guten Zweck also mache ich alles.
Ich fand die Tour wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, ich kann da nur Werbung für machen. Wenn ihr mal in Wien seid, macht das. Das gibt es aber in vielen Städten, also in vielen großen Städten. Das wurde ursprünglich, also diese Idee zu diesen Shades-Tours wurde mal von einer, ich glaube, von einer Sozialarbeiterin irgendwo in, ich müsste mir die Geschichte nochmal angucken, gegründet, als Idee halt mal einen Blick für diese Menschen, also aus Sicht dieser Menschen auf die Stadt zu bekommen. Und wenn ihr das mitmacht, erwartet keine Stadttour, wo ihr irgendwie rumgeführt wird und tausend Sachen seht, sondern lasst euch auf den Menschen ein, der euch da durch die Stadt führt und hört euch an, was dieser Mensch zu sagen hat und aus was für einer Sicht der sein Leben beschreibt. Ich fand's super gut. Das zweite, wovon ich dir erzählen wollte, ist ein bisschen fröhlicher und erschreckender. Ich habe ein neues Wort gelernt. Möchtest du
jetzt
hören?
Kannst du schon 12. Ja, bitte.
Was? Dilator. Weißt du, was ein Dilator ist?
Das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen was wie aus der fleischverarbeitenden Industrie, wie der Kutter, weißt du, wo dann ja, so ein Typ mit so einer Halbplatte und so da steht und dann so irgendwie
es ist
und dann
nah dran.
So sagt, ja, wir müssen eins hinzufügen, damit die Wurst besonders cremig wird. Und dann guckst du das so bei Kabel 1 zugeballert irgendwie 3 Stunden Wurstherstellungsdokus an. Was ist
es hat was mit Würsten zu tun.
Oder ein kroatischer Superheld. Es hat was mit Würsten. Kacken.
Nein. Möchtest du Dilator mal googeln? Google mal Dilator und mach die Bildersuche an.
Reini, ich will das eigentlich nicht.
Doch, das willst du. Du willst das sehen, weil ich möchte wissen, was du dazu sagst.
Ich spüre schon wieder Schlechtes um die Ecke.
Ja, mach mal. Dilator. Das solltet ihr übrigens zu Hause nicht googeln, wenn ihr das hört. Oder vielleicht, naja.
Oh, Reini. Oh, was ist das? Nein. Oh, du kleiner Wichser. Also, ich sag mal, es sind Omas Stricknadeln.
Ja, so in etwa, grob. Mit Noppen
schiebt
noch dran oder
schiebt man sich das
so
in die Harnröhre, Reini?
Ja, richtig.
Diese Freude. Ja, richtig.
Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also, Menschen stecken sich alles irgendwo rein aus Spaß, aber das ist tatsächlich so. Ja. Das sind tatsächlich so.
Guck mal, ich habe eine Krakauer im Ohr. Ja, also, aber es gibt einfach sexuelle Spielarten, wo ich einfach denke, warum?
Mir als Begriff nicht bekannt, Dilator. Das ist ein Harnröhrenplug. Das gibt es auch in Kombination
einfach nur ganz
mit
einfache Frage, warum sollte? Also ich nenne es jetzt mal Pipiloch. Warum sollte man da irgendwas reintun? Warum?
Ich erinnere mich, dass bei mir
ist da mal Seife reingekommen und ich erinnere mich dran, dass das kein Highlight war, okay? Kein Highlight.
Ich habe keine Ahnung, warum man das will. Und also was mich mehr wundert, als dass es das gibt, ist, wie viele Varianten es davon gibt. Genoppt, geriffelt, mit irgendwie mit Durchbohren, damit mit, und das finde ich die schrägste Variante, mit Penisring. Das heißt, du stülpst dir einen Penisring über mit so einem Käfig, der vorne einen kleinen Plug in deine Harnröhre einführt. Warum? Man nennt es übrigens gerne auch Prinzenzepter. Und mein persönliches Highlight war einer bei eBay, den ich gefunden habe. Der ist innen hohl, also es ist
aber
so eine Röhre und der hat vorne so einen kleinen Duschkopf.
Trägt man das dann tagsüber so wie Leuten? Was, ein Duschkopf?
Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist Ich fand es unglaublich absurd. Also, ich weiß ja, ich hab dir mal einen Link geschickt. Ich weiß ja, dass es diverse.
Nein, Reini,
doch
damit.
Bitte. Ich weiß ja, für mich war der Baldu war das, was ich mir, wo ich mir schon dachte, what the fuck, ne? Aber Dilator, also Vibratoren, Stifte, irgendwas mit Noppen
dran
aus Edelstahl.
Aber behält man das dann da drin, so wie Leute Liebeskugeln drin behalten? Oder ist das was man, was macht man damit?
Ich glaube, man behält das drin. Also ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ist, oh Gott, ich hätte hier, warte mal, ich hätte hier auch noch einen,
Reini,
Penis,
auf jetzt.
Einen Peniskäfig
auf.
Mit Dilator für Erfahrungen, die du nicht für möglich gehalten hast, sagt die Homepage. Sklavengefühle pur. Alter, was? Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Dass, also, wie du schon sagtest, da ist mal Seife reingekommen und das war schon unangenehm.
Das war sehr unangenehm. Daran erinnern wir uns alle gern zurück. Das war sehr, sehr unangenehm. Ja,
das sind kurz gesagt die beiden Sachen, die mir in der letzten Woche begegnet sind, von denen
also
ich dir erzählen wollte.
Also eine Aufführung und ein Pimmelsprei. Wo, ja. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wo im soziokulturellen Kontext von Reinhard Remforts Leben kommt denn der Dilator vor? Hast du wieder im Orion-Store rumgeschnuppert und
ja,
die haben
von,
dich aus der Abteilung für haarige, dicke Frauen rausgetrieben?
Tatsächlich von Freunden, die durch einen Sexshop gestreift sind und davon erzählten und ich mir dachte, nee. Nein, ich dachte mir einfach, nein, das kann nicht sein. Dann habe ich es gegoogelt und dachte mir, what the fuck?
Doch, es ist die Wahrheit, es gibt es wirklich, oh mein
ja,
Gott.
Nicht nur einzeln, davon gibt es etliche, also.
Mit echten Sklavengefühl. Das ist so wie, keine Ahnung, jetzt mit 70% mehr Molkereiprodukten oder so eine Scheiße, mit echtem Sklavengefühl. Das müsstest du mal an andere Sachen ranschreiben. An, keine Ahnung, Obes oder an Zwieback mit echtem Sklavengefühl.
Oh Gott.
Mama, ich habe den neuen Leibniz-Zwieback ausprobiert mit echtem Sklavengefühl. Ich bin ja, Reini, wir beide wären ja eigentlich prädestiniert für so Sadomaso-Shit, oder? Wir wären da, glaube ich, richtig gut dabei.
Ich glaube, ich würde mich totlachen die ganze Zeit dabei, weil ich habe.
Ja, ich auch. Ich
also nicht, weil ich das albern finde oder so, sondern weil.
Doch, ich finde das sehr albern.
Ach, soll jeder machen, womit er glücklich ist, ne? Ich finde es eher. Also, ich habe das Phänomen bei mir beobachtet, wenn ich mir richtig, richtig, richtig dolle weh tue, dann lache ich meistens und ich weiß nicht warum.
Ich auch. Habe ich auch. Beim Zahnarzt also, muss ich die letztens lachen. Die haben auch gedacht, ich bin der Joker oder bescheuert.
Ich habe mir ja mal ein Messer ins Bein gerammt. So sehr, also wirklich so 2-3 Zentimeter. Und das tat so weh, dass ich unglaublich lachen musste. Oder als ich mich mit dem Motorrad auf die Fresse gelegt habe. Ich weiß auch nicht warum, aber wenn ich mir richtig, richtig weh tue, führt das zu Erheiterung. Vielleicht wäre so im Studio wirklich mal ein Besuch wert.
Rein ist drin und weißt du, aus allen anderen Zimmern so, au, au. Und bei dir so, ah, ich habe eine Kerze im Arschloch. Ich habe das aber auch. Ich muss auch lachen, wenn ich mir sehr wehtue, Reini. Das kommt durchaus vor. Ich finde das auch skurril, aber wollen wir den Menschen denn jetzt, also wir haben jetzt ein neues Jahr, Reini. Wir wollten ja eigentlich nur eine kurze Grußfolge aufnehmen. Jetzt waren wir schon mal beim Dilator und so. Über Silvester hat ja noch nicht stattgefunden, deswegen können wir noch nicht drüber sprechen, weil wir nehmen es ja an Silvester auf gerade.
Ja, tatsächlich.
Wollen wir den Menschen jetzt zum Abschied noch ein paar schöne Neujahrsgrüße mitgeben? Wollen wir ihnen noch irgendwie, möge der Dilator immer ordentlich sitzen?
Ich hatte eigentlich noch ein kurzes Thema, das ich schon in der Weihnachtsfolge mit dir besprechen wollte. Das möchte ich noch kurz.
Natürlich.
Ein ganz kurzes auch nur. Und zwar geht es um, wir haben ja heute viel über Kirche gesprochen und so, naja, über den Ratze und so. Und zwar geht es um eine Reliquie in der katholischen Kirche, die ich für hochgradig absurd halte. Und
die
zwar,
Vorhaut von Petrus.
Nein, eine andere. Es geht um das Sanctum Praeputium.
Was?
Das ist die heilige Vorhaut. Das ist die Vorhaut von Jesus von Nazareth.
Ich hab einen Scherz gemacht, das war doch ein
ja, ich weiß, aber die gibt's wirklich. Denn als Jesus in den Himmel auf die heilige Vorhaut Jesus, denn als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war das ja nicht mehr Bestandteil seines Körpers und ist deshalb auf Erden zurückgeblieben.
Ernsthaft? Seine Fußnägel und seine Bimmel auf.
Ja, die heilige Vorhaut.
Das ist das Einzige, was uns von Jesus auf Erden geblieben ist. Er ist hochgefahren, hat uns ein Zöpfchen, einen Abdruck in dem Bild, hier auf dem Leichentuch, so ein Smiley auf dem Leichentuch und seine Vorhaut hinterlassen. Du
verarschst
mich
doch. Ja, den Tintenfischring hat er zurückgelassen.
Boah, Reini.
Was denn?
Auch von uns beiden wird es das Letzte sein, was man findet. Aber warum, das gibt's aber nicht wirklich, das ist nicht irgendwo ausgestellt oder so.
Geschichte. Die Reliquie der heiligen Vorhaut soll Papst Leo III. Von Karl dem Großen anlässlich seiner Kaiserkrönung am 25. Dezember 800 in Rom geschenkt worden sein. Ich guck mal kurz, was hier der letzte Eintrag ist in der Geschichte.
Ich muss es
Katharina
aufschreiben.
Katharina Valois.
Da mache ich 10 Minuten Programm drüber, wirklich. Ich schenk dir, also Karl der Große sagt, hör mal, was hast du denn da mitgebracht? Was ist denn das hier Flottes? Och, guck mal, ich mach mal auf. Ist das eine Vorhaut? Und dann sagt er, ja, aber voll gern hier. So.
Das wird noch absurder. Katharina von Valois bat im Jahr 1421 ihren Mann König Heinrich V. von England, ihr diese Reliquie zu verschaffen, da deren süßer Duft eine gute Geburt garantieren würde.
Was?
Die Reliquie wurde in der Abteikirche von Coulomb? Coulon oder so, aufbewahrt und verschwand dort während der Französischen Revolution. Also, ne,
du willst mich während verarschen. Der französischen da hat die schwangere Königin mal ein bisschen an Jesus Vorhaut rumgeschnuppert. Du willst mich doch verarschen.
Nein.
Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, hör mal, jetzt, also ich spüre die Wehen kommen. Was ich jetzt wirklich gut gebrochen bin. Ja, mein Schatz, ich hole dir alles. Gurken, ist kein Problem. Schwarzwälderkirsch, willst du Schwarzwälderkirsch? Nein. Ich möchte gerne die Vorhaut von Jesus, weil die ist wirklich, ich habe gehört, das ist ein richtig leckeres Geruchserlebnis. Die ist zwar schon 1300 Jahre alt, aber die soll immer noch wirklich flott dabei sein. Reini, das ist ja wie beim...
Warte. Der vatikanische Gelehrte Leo Alatius, also wie wir wissen, die Kirche waren ja alles immer große Wissenschaftler damals, circa 1586 bis 1969,
so ein
vertrat
Antichrist,
in seiner Schrift De Praeputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba, die Ansicht, dass es sich bei den 1910 neu entdeckten Saturnringen um die Vorhaut des Herrn handeln müsse, die mit Jesus in den Himmel aufgefahren sei und sich nun in dieser Gestalt dem irdischen Betrachter zeige.
Ich kann nicht mehr. Also wissen viele nicht, aber die, viele der Metroidenbilder, die wir haben, die sich jetzt auch, also die so durch den Weltall, das sind eigentlich Klabusterbären von Jesus.
Yes. Das ist alles, oh Gott.
Als der Herrgott da hochgefahren ist, sind diese Metroiden direkt hinten aus dem Arsch darüber. Wollen die mich, das, wann hat er das behauptet? 1900?
Nein, 1500.
Gott also, sei Dank, ich wollte also, gerade schon
Quatsch,
sagen. Okay.
Beziehungsweise 1610 bei der Entdeckung der Saturnringe. Aber
ich muss kurz mal abhaken. Er hat behauptet, die Saturnringe wären die Vorhaut Jesu, die mit ihm hochgefahren wären und die wären da. Ja, das ist, und dann ist, Saturn ist die Klöte, eine Klöte, Reini, wir kommen so hart in die Hölle, ne?
Ja, warte mal,
oh Gott.
Da steht noch mehr, warte. Der Legende nach soll die Reliquie bei Sacco di Roma 1527 von einem beteiligten deutschen Söldner gestohlen worden sein, der wiederum auf dem Rückzug nördlich von Rom von Graf Anguillara festgenommen und in der Burg Calcutta gefangen gehalten wurde. Der Soldat soll die Reliquie in seiner Zelle versteckt haben, ich frage mich wo es erst 30 Jahre später wiedergefunden und seitdem in der Pfarrkirche des Ortes aufbewahrt wurde. 1584
30 Jahre lang war die Vorhaut weg. Wir suchen die Vorhaut, oder was?
Ja, so in etwa. Es wird noch schöner. Der Bischof von Portier oder so, erkannte 1856 nach zweijähriger Prüfung die dort aufbewahrte Vorhaut für echt, also und rief eine Lotterie ins Leben, um eine standesgemäße Kapelle für das Prachtstück bauen zu lassen. Ich frage mich, wie so eine zweijährige Prüfung aussieht. So.
Jeden Tag. Zunge, also geschnuppert nochmal, noch mein MRT reingeschoben, hat so noch nicht ärgerlich. Ey, Reini, wirklich, das ist ja
geil,
also,
oder?
Also du hast ja noch wirklich schon absurde Scheiße in diesem Podcast. Warum erzählst du mir sowas 14 Tage vor dem neuen Programm? Da kann ich komplett 20 Minuten draus machen, Reini. Oh mein Gott.
Ist schön,
oh mein
oder?
Gott, die Vorhaut, ja, die Vorhaut Gottes, das
die
ist
heilige
so absurd.
Vorhaut.
Das, die heilige Vorhaut. In Spiritus sagt die, ey, ich kann nicht mehr, das ist so absurd. Allein nach zweijähriger Prüfung, zwei Jahre lang hat er da dran rumgenestelt, immer geguckt, ach guck mal, der Hund will's nicht essen. Hat er dann auch, hat er so, hat er als Ring getragen.
Stell dir vor, wie das so als Ring trägt und dann so Leute begrüßen lässt, küss meinen Ring.
Ja, küssen. Oh, oh nein, der riecht aber gut. Der sagt, ja.
Wir kommen wirklich in die Hölle.
Ja, rein, oh Scheiße. Ja, aber komm, also ich meine, das ist nun wirklich, also das ist einfach, das ist absurd, da fällt dir.
Geil, oder?
Das ist so völlig absurd. Das Einzige, was von Jesus uns blieb, war seine Fimose. Ich kann es nicht mehr. Das ist einfach, ich kann es nicht mehr. Ja, gut, das ist ein schöner Anfang für das Jahr 2023.
Ja, super, ne?
Ja, super. Oh Gott, 2 Jahre Prüfung. 2 Jahre. Alter, es gibt den Film Monsieur Claude mit Christian Olivier. Nee, wie heißt er? Christian Didier. Egal, jedenfalls ein sehr schöner Film, Monsieur Claude und seine Töchter. Und da geht es um die 3 Töchter eines reichen Franzosen, die 3, nennen wir es mal, Fremdabstämmige, einen Dunkelhäutigen, einen Asiaten und ich glaube einen Palästinenser heiraten. Und er ist so Rassist und Traditionalist und er sagt, das kann nicht sein und so. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kommt in der ersten Dings, aber es kommt auf jeden Fall zu einer Beschneidung und dann wollen sie im Garten die Vorhaut vergraben von dem Jungen und dann frisst der Hund die und läuft mit der Vorhaut weg und alle rennen hinter dem Hund her. Ich weiß, dass ich das sehr unterhaltsam fand und 9 Millionen Franzosen, die diesen Film gesehen haben, auch. Aber sonst wenig Vorhaut-Gags in letzter Zeit. Reini, fantastisch. Ich danke dir von ganzem Herzen. 2023 startet Mr. Wombasti. Übrigens immer noch im Vorverkauf. Es ist unfassbar, Reini. Es sind Hallen mit 1500 Leuten ausverkauft. Jetzt schon. Was? 3 Monate, 4, 5 Monate. Ey, wenn die rauskriegen, dass ich nicht weiß, was ich da mache, dann gehen die wieder nach Hause vorher. Das ist, ich weiß es noch nicht. Aber es wird gut werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe es. Das hat heute jemand zu mir gesagt aus dem osteuropäischen Sprachraum. Er sagte, er hatte das Gefühl im Arsch. Und ich sage, was hattest du? Ja, das sagt man bei uns so. Ich hatte das Gefühl im Arsch. Ich sage, ich bin mir nicht sicher. Also bei uns Deutschen sagt man, ich habe das Gefühl im Urin. Er sagt, ja, nein, und bei uns hat man das Gefühl im Arsch.
Und seit heute weißt du, warum man bei uns das Gefühl im Urin hat.
Yeah. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, wegen dem Dilatator.
Nee, Dilator.
Der große Dilator, bitte. Der große Dilator. Nee, komplett der Film mit Charlie Chaplin nachgedreht, aber Charlie Chaplin hat währenddessen einen Dilator in seinem Penis. Leute, das war die neue Feueralliteration am Arsch. Wir lieben euch, bleibt gesund, passt auf euch auf, seid schön brav, geht immer früh ins Bett. Ernährt euch gesund, nicht mehr rauchen, viel Sport machen, morgen noch beim Fitnessstudio anmelden.
Ja.
Basti Bärchen ist, das möchte ich mal ganz kurz zum Abschied noch erwähnen, Reini. Basti Bärchen ist das erste Mal unter 90 Kilo und zwar seit sehr langer Zeit. Eben gemessen 88 Kilo bei 1,99 Meter, mein BMI explodiert, aber in die positive Richtung. Ich bin eine Bestie. Wenn ich hier am Pool langlaufe, dann fangen Frauen an, sich nervös den Schweiß von der Oberlippe zu lecken. Wirklich, ich bin so hot, Reini. Es ist unerträglich für die Umwelt.
Mir aber ist gerade schlecht.
Nein, aber Sport tut gut. Ich mache jeden Tag Sport, jeden Tag und es ist wirklich gut. Ist gut.
Ja, wollte ich jetzt morgen Vorhaut auch wieder mit anfangen.
So, das ja, fängst du morgen auch wieder mit an? Ja, morgen wird das Jahr 2023, wird das große Reini-Jahr.
Ja, morgen.
Aber morgen wird geballert.
Ich gehe mir morgen eine Ausstellung von Monet angucken und ich mache morgen Sport.
Was ist das Ausgangsgewicht? Wofür finden wir uns gerade?
Ich glaube 117, 116, viel. Zu viel auf jeden Fall.
Ja, doch. Für einen Walross wäre das okay, aber für einen Mensch. Also wir lieben euch, passt auf euch, seid schön brav, geht schön ins Bettchen, immer die Hände über der Bettdecke. Das war Alliteration am Arsch, die erste Folge im neuen Jahr. Und wir lieben euch, nächste Woche sind wir wieder da. Passt auf euch auf und Reini, willst du zum Abschluss noch was sagen?
Ich überlege gerade, also wir kommen ja so oder so in die Hölle. Ah, ich hätte noch eine Geschichte, aber dann wird es wieder zu lang. Machen wir nächste Mal. Das ist, komm, jetzt noch schnell, 5 Minuten hinten dran. Small Dick Energy, hast du das mitbekommen?
Ah, Greta Thunberg, ja, das können wir wirklich nicht liegen lassen, hast recht.
Und Andrew Tate? Ne, also Andrew Tate, so ein, ich weiß gar nicht, was er macht. Also er hat mal irgendwie
sowas. Ich glaube, er ist ein Wichser beruflich. Ja,
so Kickboxen-Scheiß und so weiter gemacht. Und auf jeden Fall.
Er hat auf jeden Fall eine Menge Geld verdient, das kann man festhalten.
Ja, das hat er, das stimmt. Auf jeden Fall hat er irgendwie einen Tweet getwittert mit irgendwie irgendeinem seiner Supersportwagen und hat gesagt so, hier, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Supersportwagen, die so und so viel Benzin verbrauchen, bla bla bla, ne, damit rumgeprollt. Und Greta Thunberg hat darauf nur geantwortet, oh, das ist aber interessant, erzähl mir mehr davon, erklär mir das mal, schick am besten eine Mail an smalldickenergy@irgendwas.com.
Ja, ja.
Also wirklich relativ witzig und darüber hat er sich dann auch nochmal riesig aufgeregt und bla und hin und her, was dazu führte, dass er in seinen Antwortvideos, ich glaube auf Instagram war es oder ob es auch Twitter war, keine Ahnung, auf jeden Fall auf seinen Instagram-Videos hatte Andrew Tate eine Pizzaschachtel vor sich liegen, durch die Polizei herausfinden konnte. Polizei in Rumänien herausfinden konnte, dass er gerade, also wo genau er gerade ist und ihn festgenommen hat, weil Menschenhandel wird ihm vorgeworfen, oder?
Human Trafficking, ja, irgendwas mit Prostituierten und Menschenhandel zu tun.
Ja.
Die Story ist ja einfach unfassbar, ne? Also es ist wirklich, und Greta Thunberg hat danach dann nochmal getwittert, auch ein guter Grund, seine Pizzaschachteln immer ordentlich zu recyceln.
Ja.
Also ich meine, manchmal gibt es ja so Zufälle und so Dinge, die einfach so filmisch und so absurd sind, dass man denkt, das kann nicht passiert sein. Ja. Da fetzt sich eine Öko-Aktivistin, die ich deutlich sympathischer finde, mit einem gestörten Kickboxer, der einen zu kleinen Pimmel hat, worüber ja auch wieder diskutiert wurde, darf man das sagen und darf jemand wie Greta Thunberg ein Geschlechtsteil und ach, fickt
bla,
euch doch,
bla, bla.
Ihr beschissenen also, Twitter-Moralisten.
Also mal ganz ehrlich, weißt du? Andrew Tate kann zu sagen, was du willst. Das ist ein, also das ist, wenn man es so nennen möchte, Abschaum
oder nicht, spielt ja keine Rolle. Ist einfach Abschaum. Ja. Einfach ein Pisser, ein Wichser, scheiß auf den. Und aber weißt du, dass das dann passiert und er antwortet, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das geklappt haben soll mit der Pizzaschale. Ich vermute mal, dass die Behörden sich an die Pizzeria gewendet haben. Die Pizzeria hat ihnen gesagt, was sie in letzter Zeit ausgeliefert haben und sie sind dann, keine Ahnung, die Lieferorte abgeklappert. Aber sie haben ihn erwischt und in Rumänien und es sieht so aus, als wenn eine mehrjährige Haftstrafe auf ihn zukommt. Und ich meine, das ist ja nun wirklich eine der schönsten Geschichten, mit denen man 2022 dieses Scheißjahr beenden kann. Ja. Also einfach Wahnsinn.
Was
für eine geile Story.
Hast du noch mitbekommen, dass irgendjemand den Wikipedia-Eintrag von Andrew Tate kurzzeitig editiert hatte?
Ja.
Der hat da ja so eine ganze Liste von irgendwie von seinen Kickbox-Wettkämpfen, welche er gewonnen hat und welche verloren hat. Und irgendjemand hat dann eingetragen noch Gegner Greta Thunberg. Greta Thunberg, Result Loss Event Twitter. Fand ich sehr witzig.
Ja, und First Round. Lost in, per Team KO in First. Ja, super.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, man kann sich an Greta Thunberg stoßen, wie man möchte, aber am Ende ist die Frau eine Idealistin und wahrscheinlich sehr viel klüger als die meisten Menschen, die sie beleidigen. Erst recht diese ganzen, nimm das Greta, ich fahre einen SUV volldeppen. Und wenn wir, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn wir mehr Menschen wie Greta Thunberg auf diesem Planeten haben, sie heißt nämlich Thunberg, nicht Thunberg, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und wenn wir weniger Andrew Tates auf der Welt hätten, wäre die Welt auch ein besserer Ort. Also Karma regelt, Brudi.
Ja.
Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Jetzt aber wirklich Küsschen auf Schnüsschen. Papa muss essen gehen.
Schönes, frohes Neues. So, macht gut.
Frohes Neues. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.